Der Bibeltext, um den es heute geht, steht in Matthäus 16, die Verse 26 bis 28. Und bevor ich ihn lese, möchte ich noch kurz mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken auch für dein Wort, welches wir lesen dürfen und welches uns immer wieder auch ansprechen möchte, welches uns den Weg weisen möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Wort aufschließen möchtest in unser Herzen, dass du für jeden etwas mitzugeben hast und die Bedeutung auch dessen doch uns klar wird und Freude ins Herz einziehen kann. Amen. Jesus sagt, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Bis dahin. Dieser eine kleine Satz hat so eine unvorstellbare Sprengkraft. Er ist die Umkehrung aller Werte, die Menschen glauben und auf die Menschen hinleben. In jedem Menschen ist es drin, doch möglichst viel zu gewinnen, möglichst, wenn schon nicht reich, dann nicht arm zu sein, Ehre und Anerkennung zu bekommen, etwas darzustellen im Leben. Und Jesus sagt hier, was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Und in Vers 24, das Wort davor steht, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn mir jemand nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, der wird es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und auch hier wieder diese Umkehr der Prinzipien. Wie kann man denn ein Leben retten, wenn man es verliert? Wir retten doch Leben, um es zu gewinnen. Und hier sagt Jesus etwas von verlieren und von verleugnen. Leugnen kommt aus dem alten Deutschen und hat den Ursprung von Lügen. Wenn jemand über sein Leben lügt, naja, es klingt vielleicht komisch. Was ist hier gemeint? Wenn jemand sein Leben verachtet oder verneint oder aufgibt, verleugnen. Wer würde dann unter uns sein Leben verleugnen? Was macht das für einen Sinn? Und vor allen Dingen, warum sagt Jesus sowas? Ich meine, er sagt ja nicht, dass wir es tun müssen. Er sagt nur, wenn mir jemand nachfolgen will, der tue es. Und natürlich ist dieser Anspruch schon an uns gestellt, die wir doch Jesus auch ein Stück ins Herz geschlossen haben. Natürlich, Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen mit dir gehen. Und was erwartest du jetzt von uns? Wir sollen unser Leben einfach so tun, als wenn es falsch wäre. So verneinen? Was macht das für einen Sinn, Jesus? Sag uns das mal. Ja, darüber habe ich lange nachgedacht. Was macht das für einen Sinn? Und ich habe darin ein Prinzip des Himmelreichs entdeckt. Einer der vielen, die ich schon so im Laufe der Zeit zusammengefunden habe. Und dieses Prinzip ist auch so stark und so kaum zu übersehen, wenn man genau hinguckt, dass ich es nicht verheimlichen kann. Und wenn ich heute darüber predige, dann predige ich in erster Linie mir zu. Und ich vermute mal ganz stark, dass auch der ein oder andere sich davon angesprochen fühlt. Aber es ist etwas, was mir klar geworden ist, was Jesus predigt, was Jesus den Menschen mitgeben möchte und welches ich in meinem Leben sehr wohl verwirklichen möchte. Aber ich wohl merke, wie schwer das ist und wie viel es da zu kämpfen gibt. Also lasst euch einfach mit einladen im Selbstgespräch mit mir selber. Und da habe ich ja gesagt, es ist ein Prinzip dahinter. Etwas, was sich scheinbar, was eine Gesetzmäßigkeit darstellt. Was scheinbar zusammengehört, was man nicht auseinanderreißen kann. Etwas, was man auch nicht einfach so sagen kann, nee, das ist jetzt mal das untergeordnete Evangelium. Wir hören nur das Evangelium der Errettung und der Gnade und der Liebe und der Annahme. Und das nicht, nee. Ich glaube, das gehört ganz eng zusammen. Um vielleicht einmal mit kleinen Beispielen deutlich zu machen, wie ich dieses Paradox des Verlierens, um zu finden, verstanden habe für mich, mal drei kleine Beispiele. Das erste ist, wir stehen an einem Steg, an einem Wasser, an einem großen See, und an diesem Steg liegt ein kleines Schifferboot. Und wir stehen auf diesem Steg und wir fühlen uns sicher und haben eine tolle Aussicht und haben aber auch so eine geheime Sehnsucht nach dem Wasser, nach den Wellen, nach der Lebendigkeit des Sees selber, hinzufahren zu den Seerosen, die blühen. Und der Blick reicht nicht. Wir spüren, da ist mehr da. Wir können es, wenn wir ins Boot steigen würden und dorthin rudern. Aber dieses Boot ist wackelig. Und wer weiß, vielleicht fallen wir ins Wasser, wenn wir reinsteigen. Und so tun wir den Fuß ganz vorsichtig und das Boot gibt nach. Und es sieht nicht vertrauenserweckend aus. Und was tun wir? Aber zu den Seerosen und zu der Frische des Wassers kommen wir nur, wenn wir den Steg verlassen. Der Steg als Sinnbild unseres Lebens, unseres auch besonders körperlichen Lebens und das Boot als Sinnbild des Himmelreichslebens. Und so bleibt nichts anderes übrig, um dieses zu gewinnen, was so wertvoll ist, als etwas zu verlieren, als die Sicherheit des Bootssteges zu verlieren, als den festen Boden zu verlieren unter den Füßen, als das Wagnis einzugehen, in das Boot zu steigen. Und wenn man so vorsichtig probiert, am Bootrand, er taucht ein und wird er mich halten? Und dann sagt der, der schon im Boot sitzt, komm, spring rein. Wackel nicht groß rum, spring rein. Und dann nimmt man allen Mut zusammen und springt rein an der Hand dessen, der im Boot sitzt. Und es funktioniert. Und das Boot legt ab. Und wir sind froh, dass wir den Steg verloren haben. Denn das Boot, welches auf dem See fährt, ist das Ziel unserer Träume. Das ist so ein Beispiel davon, wie es doch zusammenpassen kann, etwas verlieren zu können, um zu gewinnen. Ein anderes Beispiel, das ist sehr derb. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Beispiel, sondern auch bittere Erfahrung manch älterer Menschen. Ich denke auch meiner Großeltern, Grits Großeltern. Da hatte man Freunde, man hatte Land, man hatte ein Haus, man hatte eine Familie, man hat gesammelt, man hat sein Leben aufgebaut, man hat es sich gut eingerichtet. Und dann heißt es, dieses Land droht in Gefahr, verloren zu gehen. Dieses Land wird von einem Fremden regiert werden. Dieses Land wird mit Krieg überzogen werden. Und dann stehst du am Bahnsteig und dort ist ein Zug. Und der Zug ist das Leben für dich. Und du glaubst es nicht. Weil der Zug führt dich weg von all dem, was du hattest. Der Zug lässt dein gesamtes Leben hinter dir. Dieser Zug soll das sein, was du gewinnen kannst, wo du doch alles verlierst. Fühlt ihr die Schwere dieser Entscheidung? Fühlt ihr das Unausweichliche? Ich möchte doch bleiben. Ich glaub's einfach nicht, dass was kaputt geht. Ich glaub's nicht, dass das Leben begrenzt ist. Es ist doch so schön hier. Ich habe mein Haus, ich habe mein Land, ich habe meine Leute, meine Freunde, all das. Und nur weil ich gehört habe, es kommt der Feind über das Land, soll ich es verlassen, um Leben zu gewinnen? Und wenn du deinen Fuß in diesen Zug hineinwagst, dann hast du all das verloren, aber du hast dein Leben gewonnen. Und ein drittes Beispiel. Es ist wie als wenn jemand in einem Netz hängt. Und dieses Netz hat viele Fäden nach allen Richtungen ausgestreckt. Und dieses Netz hält dich fest und sicher. Und unter dir ein Abgrund. Und du bist ja ganz froh, dass diese vielen Fäden dich halten. Weil wenn du in den Abgrund blickst, was soll das werden? Aber du merkst doch, wie diese vielen Fäden dich fesseln, wie sie dich unbeweglich machen, wie sie dich starr machen und wie sie dein Leben von anderen bestimmen lassen, von denen, die an den Fäden ziehen. Und du spürst aber auch, dass du zum Fliegen bestimmt bist und dass diese Fäden, die dich in scheinbarer Sicherheit wiegen, dass sie dich halten und dein Leben kaputt machen. Und so beginnst du, diese Fäden einzeln abzuschneiden. Und mit dem letzten Faden, den du abschneidest, nimmst du deine Flügel und fliegst auf in die Weite des Universums. Ja, auch da ist es ein Verlieren, ein Loslassen, ein Bindungen überwinden, um das ewige Leben zu gewinnen. Und Jesus selber hat in ganz vielen Gleichnissen auch versucht, immer wieder deutlich zu machen, worum es geht bei dem Leben des Himmels, bei dem ewigen Leben, bei dem Himmelreich, weil es sich ausbreiten möchte. Und es ist alles andere als nur eine zukünftige Vorstellung, sondern bei Jesus lesen wir, dass es durch und durch Gegenwart ist. Natürlich mit einem Tor in die Zukunft auf und mit einem Blick in die Zukunft des Lebens bei Gott, dem lieben Vater. Aber es ist auch Gegenwart. Es will sich in diesem Leben immer wieder erfüllen in dem, was wir tun. Und so ist es nicht nur wie die Menschen, die Christus nicht kennen und die auch das Christentum anklagen. Die Christen vertrösten ja nur auf das Jenseits, auf das Leben nach dem Tod, um damit von den Schlechtigkeiten des Lebens abzulenken. Nein, das Christentum, das Leben, was es Christus schenkt, beginnt hier und jetzt und will sein Leben hier und jetzt ausbreiten. Mit diesem Tag, mit dieser Entscheidung, die du triffst. Und es möchte groß werden in deinem Leben, so dass alles andere, was du bisher gehabt hast, dir nicht mehr wert erscheint. Und so beginne ich einfach mal, weil vielleicht auch das ein Stück unglaublich ist, hier auch mal Bibelstellen aufzuzählen, die das ein Stück belegen. Jesus spricht zum Beispiel vom Verzicht auf Anerkennung. Wie hat er sich das vorgestellt? Ich meine, das ganze Leben lebt von Anerkennung. Jeder Mensch strebt nach Anerkennung. Jeder möchte anerkannt werden, irgendwo. Er möchte seinen Platz haben. Er möchte von anderen Menschen angesehen werden. Er möchte nicht abseits stehen, nicht verurteilt werden, nicht der Bösewicht sein, nicht der schwarze Peter. Das ist schlecht. Und dann sagt Jesus, lass mal diese Sehnsucht nach Anerkennung fallen. Und er spricht in Matthäus 6, die Verse 1, habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Also er sagt, Vorsicht. Vorsicht, dass ihr nicht süchtig werdet nach der Anerkennung durch Menschen. Es ist viel wichtiger, vom Vater im Himmel anerkannt zu werden. Und das eine ist der Gegensatz des anderen. Und so spricht er weiter, und wenn du nun Almosen gibst, so lass nicht vor dir herposaunen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Und im Vers 3 und 4, und wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und das ist doch interessant. Wir dürfen jetzt wählen. Wir dürfen wählen zwischen zwei Arten der Anerkennung. Einmal der Anerkennung von den Menschen, die wir doch eigentlich so nicht aufgeben möchten. Die ist doch gut und die brauchen wir auch. Auch die Anerkennung durch den Bruder und die Schwester, durch den Partner. Und dann aber auch durch die Anerkennung durch den Vater im Himmel. Und das ist doch unglaublich. Unglaublich, dass der Vater im Himmel eine Anerkennung für uns bereit hat, die viel mehr wert ist als die Anerkennung durch Menschen. Dass diese Anerkennung durch den Vater im Himmel eine so tiefe Befriedigung schenkt, dass die andere Anerkennung nichts wert ist. Das heißt nicht, dass wir uns einander auch ehren dürfen und auch schauen können, dass Gott auch uns einander wertschätzt, dass Gott bewirkt, dass wir einander wertschätzen können. Aber es heißt, dass wir nicht davon abhängig sind, dass wir nicht daran festkleben, diese Anerkennung erlangen zu müssen, nur weil wir meinen, dass es dann uns gut geht. Sondern dass der Vater im Himmel uns etwas schenken möchte. Jesus redet hier von Lohn. Von Lohn. Oder von Vergeltung. Der Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Und genauso sagt er in Matthäus 6, Vers 5 und 6 vom Beten. Und wenn du aber betest, so gehe in dein Kämmerlein. Wenn du die Tür verschlossen hast, und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und er wird dir vergelten. Und genau das Gleiche mit Fasten. Ja, okay, ich sehe es ein, Anerkennung nur von Gott. Das klingt so wie ins Boot steigen. Aber es geht weiter. Jesus sagt, verzichte auch auf die Bindung, zum Beispiel in der Verwandtschaft und die Bindung der Freunde. Er sagt in Matthäus 19, der Vers 29, und wer Häuser oder Brüder und Schwestern oder Vater und Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Unglaublich. Wie können wir das verstehen? Das ist ja wie Seiltanz. Die Bindung, die uns halten und auf die wir auch Wert legen, von denen wir auch ein Stück leben und den Segen auch weitergeben können. Die sind auf einmal nicht mehr so wichtig in den Augen Jesu. Und es heißt ja nicht, dass wir das tun sollen, sondern er sagt, es kann Situationen im Leben geben, da wird das gut für dich sein. Er sagt, wenn und wer Häuser und Brüder und Schwestern und so weiter in meines Namens willen verlässt oder aufgibt. Und das ist genauso unglaublich für mich. Und ich hänge doch an diesen Fäden fest. Ich mag es doch auch, aber ich merke auch, wie sie manchmal unbeweglich machen, wie sie manchmal das, was so in meinem tiefen Inneren auch als Sehnsucht zu spüren ist, verhindern. Und wie so vieles in mir zieht. Und manchmal wünsche ich mir auch da eine Freiheit, nicht davon abhängig zu sein, manchmal auch festgekettet zu sein. Und dann sagt Jesus, der wird es hundertfach empfangen. Das heißt, das, was du eventuell verlierst, das bekommst du zurück. Sei dir sicher, das Boot trägt. Du wirst nicht kentern. Ja, es geht weiter. Jesus spricht vom Verzicht auf Besitz und Reichtum, selbst auf dem Verzicht auf Gerechtigkeit. Wenn das so wäre, dann könnten wir die Gerichte zumachen. Wer würde denn noch Gerechtigkeit einfordern wollen? Und Jesus sagt selber in Matthäus 5, die Verse 38 bis 41, ich lese mal auszugsweise. Ihr habt aber gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus sagt, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, den lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand zwingen wird, eine Meile zu gehen, dann geh mit ihm zwei. Und gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der dir borgen will, der von dir borgen will. Jesus sagt, lass dieses Gerechtigkeitsgehabe, sei großzügig. Von wem hast du denn das, was du hast? Kommt es nicht aus des Vaters Hand? Wie schwer ist das? Wie sehr ist auch das Gerechtigkeitsempfinden in mir, dass ich doch gerne möchte, dass Gerechtigkeit, auch gerade wenn ich ungerecht behandelt wurde, sich durchsetzt. Und hier sagt Jesus, sei großzügig. Lass los. Was hältst du da fest eigentlich? Was willst du verteidigen? Was ist das? Das ist ein Lacher. Schau da. Da wartet hundertfältiger Lohn auf dich. Und das bisschen wirst du festhalten. Und es genau geht es auch mit den Schätzen dieser Welt. Und er sagt, sammelt nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Verse 19 und 20. Sammelt aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Und dann auch dieses Gleichnis, oder diese Begebenheit mit dem reichen Jüngling. Und er zählte auf, der reiche Jüngling, was er alles getan hatte und wie sehr er Gott liebe. Und dann blickte ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und dann komm und folge mir nach. Und der reiche Jüngling ging aber hin, entsetzt über das Wort. Traurig ging er weg, denn er hatte viele Güter. Und dabei ist es so schön, auch ein Stück Menschen nicht reich, dann nicht arm zu sein. Es ist gut und beruhigend, etwas zu haben für Zeiten der Not. Es ist doch schön, wenn der Wandschrank voll mit Nahrungsmitteln ist. Und dann sagt Jesus sowas. Aber vielleicht spüren wir auch manchmal, wie all das uns davon abhält, unser Leben zu entfalten. Unser Leben so zur Geltung kommen zu lassen, wie es in Gottes Plan ist. Wie Gott sich das in seinem kühnsten Träumen wunderbar vorgestellt hat. Was du und ich, was wir für ein Leben führen könnten mit einem schier unermesslichen Reichtum der Seele. Und so gibt es so vieles, was uns daran festhält, das zu entfalten. Das ist doch schade. Wie reich ist denn der Reichtum wirklich, dass er dieses Gewicht auf der Waagschale geben könnte? Und doch spüre ich das Gewicht, das auf der Waagschale liegt und was mich zieht und was mich drückt. Ach, Jesus, du hast Ansprüche, du hast Vorstellungen, das geht doch so nicht. Aber Jesus erzählt weiter. Er sagt: Schau dir an. Es ist ein Wunsch eines jeden Menschen, irgendwo auch mal zu herrschen. Irgendwo auch mal die Meinung zu sagen und dann auch mit dieser Meinung im Recht zu sein. Irgendwo auch mal Menschen zu sagen, wo es lang geht. Und Jesus sagt in Matthäus 20, die Verse 25, er rief die Jünger heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Lösegeld zu geben, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus bringt dir ein völlig neues Prinzip. Er sagt: Dient einander. Ich mach's euch vor. Ich hab euch Schritt für Schritt alles vorgemacht. Ich werde euch die Füße waschen, damit ihr wisst, wie das geht. Und ich werde noch Größeres tun, damit ihr keine Angst habt, dass das Boot nicht trägt. Und Jesus sagt weiter: Weißt du, worauf du noch verzichten kannst? Auf deine Lebensgestaltung, auf dein Recht auf Sorgen. Wozu willst du dein Leben minutiös ausplanen und weißt schon ganz genau, was du im nächsten Jahr machst und was du davor hast und freust dich auf deine Rente und wünschst dir diesen und jenen Urlaub? Wozu? Er sagt in Matthäus 5, Vers 25: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Speise und Leib mehr als Kleidung? Und jetzt kommt diese gute Naturbeobachtung, die Jesus immer wieder getan hat auch. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und in Vers 29: Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen Lilien des Feldes. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, würde euch das nicht viel mehr tun, ihr Kleingläubigen? Und genau das ist es. Dieser Kleinglaube, am Steg dazustehen und dem Boot nicht zu trauen. Ich nenne es Sicherheit. Ich nenne es Lebenserfahrung. Ich nenne es Weisheit. Es ist Kleinglaube. Einfach mit meinem geringen Denken, mit meinem kleinen Verstand meine ich, das Leben im Griff zu haben, und nichts habe ich im Griff. Jeder neue Tag kann es völlig durcheinander würfeln. Und wer hat das nicht von euch erlebt? Was kann ich festhalten? Das ist Kleinglaube. Das ist nicht Weisheit. Und das sage ich mir. Und dann sagt Jesus in Vers 31, darum seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was wollen wir essen und was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach all diesem trachten die Nationen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. So trachtet nun zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Ja, aber ich glaube, dass dieses, was ich gerade erwähnt habe, diese ganzen kleinen Punkte, die sind bloß die Spitze des Eisberges. Die sind bloß eine Wirkung dessen, was viel tiefer an der Ursache liegt. Denn ich glaube, der eigentliche Grundgedanke, den Jesus zum Ausdruck bringt, ist, was jeden Menschen umtreibt, was jeden Menschen Sorge macht, was jeden Menschen fast zur Verzweiflung führt und was gerade auch in der zweiten Lebenshälfte und auch so, wenn das Leben zu Ende geht, zu einer tiefen Schwermut führen kann. Es ist die Erkenntnis, dass das Leben, so wie wir es sehen, begrenzt ist. Es beginnt mit der Geburt und es zählt seine Tage abwärts unerbittlich. Und diese Begrenzung führt mit 100%iger Sicherheit in den Tod. Und diese Erkenntnis, dass das Leben begrenzt ist und dass alles, was ich festhalte, ich sowieso abgeben muss, diese Erkenntnis hat, glaube ich, im tiefen Inneren jeder Mensch. Man spürt es, man will es nicht wahrhaben, man verdrängt es, man denkt, das Leben ist unendlich. Es geht bergab, es geht zu Ende. Und diese Tiefe des Erkennens und das auch für sich Akzeptierens führt zu der großen Frage, was kann ich tun, damit ich diesen Steg, der vielleicht irgendwann in sich zusammenfällt, verlassen kann, um einen Wert zu finden, der ewig hält. Und das ist genau das Thema von Jesus. Und diese kleinen Puzzlestückchen dienen dazu, uns das deutlich zu machen, wie das buchstabiert werden kann. Und unser Bibeltext, der ja heißt, wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Der erzählt davon, dass es auch kein Drama ist, sein körperliches Leben zu verlieren. Umso besser, wenn es um Jesu Willen geschieht. Es ist ein Gewinn. Und das will man erst mal glauben. Da merkt man, wie wackelig das Boot ist. Aber schaut euch um. Schaut euch die Menschen an. Schaut ihnen in die Augen. Alle wissen es. Alle haben Sorge davor. Und wo gibt es die Kraft, die dieses Leben überwindet? Diesen Tod über sich, darüber hinauskommt? Jesus selbst sagt in Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Auch das ist ein Gleichnis aus der Natur. Und Jesus macht es uns deutlich, damit wir Vertrauen finden daran. Natürlich, das Leben, was wir bekommen haben, jeder Einzelne von uns auf seine unterschiedliche Art und Weise, ist wertvoll und ist toll und ist gut gelebt zu werden. Aber es ist nicht wert, es als einzigen Wert zu betrachten, sondern das Leben, was Gott schenken will durch Jesus Christus, ist viel reicher und reicht über den Tod hinaus. Und in diesem Sinne verstehe ich auch die Seligpreisung, die auch gerade denen Glückseligkeit zusprechen, die trauern, die Barmherzigen, die rein ins Herzens sind, die Friedensstifter oder die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und in diesem Sinne haben auch die Menschen Jesus verstanden. Und sie haben seinen Tod verstanden. Und sie haben durch seine Auferstehung Leben bekommen. Und dann kam der Heilige Geist und wurde ausgegossen und hat Menschen beflügelt, aus diesem Netz auszubrechen und die eigenen Flügel zu betätigen und in das Himmelreich zu fliegen. Und diese Christen waren eine große Herausforderung für das Römische Reich, für den Kaiserkult, für den Kult der alten Götter, die man ja sehen konnte und die man anbeten musste, dem man auch Fleischopfer bringen musste und noch manche andere Opfer. Und die Christen haben sich in einer schönen Sanftmütigkeit dem widersetzt. Die haben gesagt, nein, den Kaiser akzeptieren wir, aber nicht, weil wir uns ihm unterordnen, sondern weil Gott es uns gesagt hat. Wir stehen unter Gott in Jesus Christus. Und das reicht für unser Leben. Und es ist beschrieben worden. Eusebius hat in seiner Kirchengeschichte, Eusebius lebte ungefähr 300 nach Christus, hat es sehr ausführlich niedergeschrieben, von den Anfängen des Christentums bis zu seiner Zeit, was Christen erlebt haben, wie Christen gewesen sind. Und es war längst nicht alles rosig und es war viel auch, wo ich dachte, warum müssen Christen das tun? Aber eins hat dominiert, die Freude der Christen an Christus, und sie haben so ein Leben ausgestrahlt, dass die anderen es als Herausforderung für ihr eigenes Leben gesehen haben. Und die Christen wurden ganz oft gehasst. Sie wurden viel zu oft verfolgt. Sie wurden gefoltert, sie wurden gequält. Man wollte ihren Willen kleinkriegen. Und der Kaiser wollte, dass sie sich unterordnen. Und die wollten nicht. Woher nahmen die Kraft, das alles auszuhalten? Einen kleinen Einblick gibt Eusebius in einer Geschichte des heiligen Potinus. Und die möchte ich einfach nochmal euch zur Kenntnis geben, dass man so sieht, was war das für eine Zeit? Und sicherlich auch eine Zeit, die gar nicht so lange her, auch von vor 70 Jahren vielleicht, auch in Deutschland es in einem kurzen Zeitabschnitt gab, wo Christen darum, dass sie den damaligen, ich sage mal, Kaiser nicht anerkennen wollten, ins KZ gegangen sind, sich foltern ließen, ins Gefängnis gegangen sind. Und das freiwillig, nur um in dieser Freiheit von Christus zu leben. Und so schreibt Eusebius, der heilige Potinus, der mit der bischöflichen Würde in Lugdunum betraut war, ein Mann von mehr als 90 Jahren, körperlich ganz geschwächt und infolge dieser körperlichen Gebrechlichkeit schwer atmend, wurde dank seiner Sehnsucht nach dem Martyrium durch die Kraft des Geistes gestärkt. Und auch er wurde vor den Richterstuhl geschleppt. War auch sein Körper durch Alter und Krankheit gebrochen, so war seine Seele doch frisch, dass Christus in ihr triumphieren konnte. Als ihn die Soldaten vor den Richterstuhl geführt hatten, unter dem Geleite der städtischen Behörden und der ganzen Volksmasse, welche alles Mögliche gegen ihn schrien, gerade als wäre er Christus gewesen, da legte er ein herrliches Bekenntnis ab. Auf die Frage des Statthalters, wer der Gott der Christen sei, antwortete er, wenn du würdig bist, wirst du ihn erkennen. Darauf wurde er erbarmungslos hin und her gerissen und musste verschiedene Qualen über sich ergehen lassen. Während die, welche in seiner Nähe waren, ihn mit Händen und Füßen auf verschiedene Weise ohne Ehrfurcht vor seinem Alter misshandelten, warfen die Fernstehenden, was sie gerade zur Hand hatten, gegen ihn. Alle glaubten, sich stark zu versündigen oder zu vergehen, wenn sie es an Frechheit ihm gegenüber nicht fehlen ließen. Durch ihr Vorgehen meinten sie, Rache für ihre Götter zu nehmen. Kaum mehr fähig zu atmen, wurde Potinus ins Gefängnis geworfen, wo er nach 2 Tagen seinen Geist aufgab. Hier offenbarte sich das große Walten Gottes durch das unermüdliche Erbarmen Jesu in einer Weise, wie es selten in der Brüdergemeinde in Erscheinung tritt. Wie es aber auch der Art Christi entspricht. Es wurden nämlich auch die, welche bei der ersten Verhaftung den Glauben verleugnet hatten, eingesperrt und bekamen ebenfalls die Leiden zu kosten. Die Verleugnung hatte ihnen damals nichts genützt. Im Gegenteil, während die, welche offen bekannten, was sie waren, nur als Christen eingekerkert wurden, ohne dass ihnen sonst etwas zur Last gelegt werden konnte, erweckten diese, da sie eingesperrt wurden, den Schein von Mördern und Verbrechern, waren also gegenüber den anderen mit doppelter Schuld beladen. während jene von der Freude am Martyrium, der Hoffnung auf die Verheißung, der Liebe zu Christus und dem Geiste des Vaters aufgerichtet wurden, fühlten sich diese vom Gewissen so sehr gequält, dass man sie schon beim Vorübergehen an ihren Gesichtszügen aus allen anderen herauserkennen konnte. Während jene heiter einhergingen, auf ihren Gesichtern viel Würde und Lieblichkeit vereinten, selbst von ihren Fesseln wie von reizendem Schmucke umgeben waren, einer Braut in Gold und bunt verbrämten Gewände glichen und dem Wohlgeruch Christi in einer Weise offenbarten, dass einige glaubten, sie seien mit irdischen Würzen gesalbt, schritten diese mit niedergeschlagenen Augen, tief gebeugt, finster und vollständig entstellt einher und mussten sich überdies selbst von den Heiden als ehrlose und feige Menschen beschimpfen lassen. Denn in ihren ehrenvollen, ruhmreichen und lebensspendenden Titel hatten sie preisgegeben und den Vorwurf, Mörder zu sein, eingetauscht. Ein solcher Anblick veranlasste die übrigen zur Festigkeit, sodass sie, wenn sie verhaftet wurden, unbedenklich, ohne sich von teuflischen Einflüsterungen beeinflussen zu lassen, das Bekenntnis ablegten. Ja, das aus der Zeit um 300 nach Christus. Und wir leben in einer Zeit, in der das Christentum ein ganzes Stück auch an der irdischen Herrschaft teilhat. Dass wir auf viele Art und Weise unsere Umgebung mitgestaltet haben. Dass viel auch der Botschaft von Christus in unserem Leben Einfluss gewonnen hat. Ich denke an viele soziale Aufgaben, die zum Beispiel der Staat wahrnimmt, die eingeflossen sind von Menschen, die von Christus ergriffen waren. Und all dies, es sieht gar nicht so aus, als wenn das Leben mit Christus so eine große Hürde wäre. Aber vielleicht ist es gerade auch in dieser Zeit unsere Herausforderung, dieses wieder neu zu hören, dieses Evangelium von Jesus wieder neu für unser Leben zu buchstabieren, um damit den Menschen unserer Umgebung ein Hoffnungszeichen zu setzen, ein Zeichen, dass Leben anders, viel reicher ist als nach den Prinzipien dieser Welt. Und da möchte ich bitten, dass Gott uns allen auch seinen Segen gibt, uns die Augen öffnet, uns den Mut gibt, in das Boot zu steigen. Und Christus ist drin und reicht uns die Hand und sagt, komm, spring, hier ist es besser als auf dem Steg. Amen.